Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, Lokalpolitik. Da rufen nicht mehr so viele, ja, da engagiere ich mich gerne. Die Herausforderungen sind sehr groß. Eine hohe Frustrationstoleranz scheint Grundvoraussetzung zu sein. Und dann ist auch noch das Engagement zunehmend gefährlich. Immer wieder gibt es Übergriffe. Wir stellen Ihnen in dieser Woche hier im Deutschlandfunk Kultur Leute vor, die sich trotzdem lokalpolitisch engagieren, so wie mein Gast Dirk Neubauer, Landrat des Landkreises Mittelsachsen. Davor war er viele Jahre Bürgermeister der Stadt Augustusburg. Über seinen Arbeitsalltag und seine Erfahrungen wollen wir reden. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen aus Freiberg. Ein herzliches Glück auf.
Ihr Alltag scheint auf jeden Fall schon mal sehr eng getaktet zu sein. Es war nicht ganz einfach, mit Ihnen einen Termin zu finden, weswegen wir das Interview auch in der Woche vor der Sendung aufzeichnen. Wie viele Stunden hat Ihr Arbeitstag?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also irgendwas zwischen 12 und kann auch mal 15 sein. Das kann man aber auch schon noch ein bisschen gestalten. Also noch geht's.
Aber das ist ja schon mal krass zu sagen, irgendwas zwischen 12 und mehr. Normalerweise würde man sagen, irgendwas zwischen 8 und 9 vielleicht.
Ja, das weiß man ja vorher. Und ich bin weit weg von Klage, weil in das Amt zu kommen war freiwillig. Und man weiß ja, wenn man nicht völlig naiv ist, weiß man ja, worauf man sich einlässt. Und natürlich muss man das auch sehr wollen. Und ich will das. Mir macht das Spaß.
Womit starten Sie normalerweise in den Tag, wenn Sie kein Interview geben?
Mit 3 Tassen Kaffee vor dem Frühstücksfernsehen in der Regel, um mich erstmal abzudaten. Dann steige ich ins Auto, höre tatsächlich Deutschlandfunk und fahre ins Büro. Ja, meistens so zwischen 8, Viertel, 9. Das ist der Luxus, den ich mir leiste, dass ich morgens nicht ganz so früh starte.
Deutschlandfunk Kultur, wir stellen Ihnen in dieser Woche Politikerinnen und Politiker vor, die sich lokal engagieren, sowie Dirk Neubauer, Landrat des Landkreises Mittelsachsen. Helfen Sie uns doch mal kurz, das Gebiet geografisch zu verorten. Also Sie haben gerade schon gesagt, Sie melden sich ja heute Morgen aus Freiberg.
Ja, also lokal verortet ist relativ schnell erklärt. Wie der Name schon sagt, Mittelsachsen, wir sind so ziemlich die Mitte Sachsens, 2000 Quadratkilometer groß. 309.000 Einwohner, also andernorts ist das, nennen Sie das Bundesland. Wir sind halt einer von 10 Landkreisen hier in Sachsen, also mittendrin quasi.
Durch diese Woche zieht sich ja im Programm die Frage Lokalpolitik, wer tut sich das noch an? Das ist natürlich bewusst flapsig und vielleicht auch ein bisschen provokant formuliert. Vielleicht starten wir erstmal positiv. Was hat Sie denn als letztes richtig motiviert?
Als letztes motiviert hat mich eigentlich so ein bisschen Notwehrgedanke, glaube ich, war das bei mir. Also ich komme eigentlich aus der Unternehmerecke und war eigentlich meiste Zeit meines Lebens selbstständig. Und als ich in Augustusburg gelandet bin, damals die Motivation, Bürgermeister zu werden, war eigentlich zu sehen, so als Zugereister. Ich habe also hier tatsächlich in Sachsen ja ein bisschen Migrationshintergrund. Ich komme eigentlich aus Sachsen-Anhalt und ja, egal wie lange Sie hier sind, ich werde wahrscheinlich auch auf dem Gästefriedhof irgendwann beerdigt werden. Aber dann sieht man halt die Möglichkeiten, während die Leute, die in so einer Stadt leben, meistens eher so die Probleme nach vorn kehren. Und das ist eigentlich immer so die Motivation geblieben auch. Also ich bin ein Freund von Möglichkeiten und ich sehe in jeder Krise eigentlich auch eine Chance und nicht in jeder Chance eine Krise. Das ist so ein bisschen Lebenseinstellung. Und ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, um in der Kommunalpolitik irgendwie vorwärts zu kommen.
Wir sprechen ja auch schon länger über die Herausforderungen, mit denen Lokalpolitiker konfrontiert sind. Wir werden da sicher auch noch ein paar konkrete Beispiele aus Ihrem Landkreis bekommen. Aus gutem Grund wird ja gerade besonders die Sicherheit von Politikerinnen und Politikern diskutiert. Immer wieder kommt es zu Übergriffen. Gerade der brutale Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden. Franziska Giffey ist attackiert worden. Das sind prominente Beispiele. Es gibt aber auch einige Attacken auf Wahlhelfer und Politikerinnen in den Kommunen. Wie gehen Sie mit dieser Situation um?
Ich lasse das gar nicht an mich ran, weil wenn Sie das tun, dann müssten Sie eigentlich aufhören. Also es ist tatsächlich wirklich sehr, sehr bedenklich und man kann immer wieder nur warnen und den Leuten auch zurufen, werd jetzt endlich mal wach, hier ist etwas nicht ins Rutschen gekommen, sondern hier liegt das Kind eigentlich schon im Brunnen. Hier werden Gemeinderäte, also Nachbarn, Leute, die in den Orten wohnen, die sich in ihrer Freizeit für die Kommunen engagieren, die dafür einen Apfel und ein Ei bekommen, werden angegriffen und müssen quasi drüber nachdenken, ob ihre Zäune hoch genug sind. Das kann und darf nicht der Weg sein. Auch ich selbst bin jetzt hier von den Freien Sachsen quasi zur Sehenswürdigkeit erklärt worden. Das sind keine schönen Sachen, die man da ertragen muss.
Was heißt das? Was begegnet Ihnen da?
Naja, da kommen Autokorsi am Wochenende in ihren Wohnort. Der Ort ist nicht groß, das spielt dann auch alles nicht weit weg von ihrer Haustür. Sie haben dann viele Gespräche mit der Polizei, die sich um Sicherheit drehen. Nun bin ich einer der wenigen Landräte, die selbst fahren. Also ich bin also auch meistens alleine unterwegs, auch spätabends alleine unterwegs. Da kommen dann schon so Sicherheitsfragen, ob man das nicht wieder ändern muss. Sie müssen über Familien nachdenken. Also es gibt ja auch noch ein paar Leute, die hinten dranhängen. Ne? Und das ist schon nicht schön. Und ich versuche das weitgehend nicht an mich ranzulassen, weil ich immer noch der Meinung bin, dass man das machen muss. Wir müssen jetzt wirklich für die Werte eintreten. Wir können in der Sache immer unterschiedlicher Meinung sein, aber das muss auf einer vernünftigen Ebene ausgetragen werden. Und das können wir hier offensichtlich überhaupt nicht mehr. Hier gibt es nur noch Schwarz-Weiß an, aus. Und die Auseinandersetzungen werden immer härter. Und sie können diese Menschen auch nicht schützen. Ne? Also Minister oder auch ich bin ja sogar noch halbwegs privilegiert, weil bei mir guckt die Polizei ja auch noch hin. Aber ich sage mal, was soll denn ein ehrenamtlicher Gemeinderat in irgendeinem Dorf tun? Ne? Also dieses Angstmodell, das ist ganz klar extremistisch motiviert und das, wir wissen auch alle, wann das begonnen hat und wir wissen nicht, wann wir es beenden, aber wir müssen es beenden und das braucht jetzt die schweigende Mehrheit und diese schweigende Mehrheit, die adressiere ich heute auch, ihr müsst jetzt begreifen, dass hier was kaputt geht und das geht irreversibel kaputt und das wird euch alle treffen.
Wir wissen alle, wann das begonnen hat, was meinen Sie damit?
Naja, wir werden sie jagen. Na, also wenn jemand sowas ausspricht, wenn jemand sagt, wir werden sie jagen, dann wird es irgendwann jemand tun und jetzt jagen Menschen Menschen. Und dieser Diskurs verroht und das ist seit dem Eintritt der AfD in diesen politischen Zirkus passiert und jetzt zieht es noch extremere nach sich bei uns hier, die Freien Sachsen oder der Dritte Weg oder wie die alle heißen. Und da wechseln jetzt schon die Leute hin, denen die AfD zu etabliert ist. Hier ist etwas im Gang, das hatten wir alles schon mal in diesem Land. Man muss es ganz klar aussprechen. Und wenn jemand krankenhausreif geschlagen wird, weil er Plakate aufhängt, dann ist das Faschismus. Punkt.
In Dresden hat es ja tatsächlich zumindest schon eine Demonstration gegeben, eine Solidaritätsbekundung mit Matthias Ecke. Ich stelle mir das sowieso als schwierige Zwickmühle auf eine Art auch vor, weil Lokalpolitik lebt ja natürlich auch davon, dass man mit den Menschen ist, bei den Menschen. Was macht es, wenn das Verhältnis dann auf einmal so gestört ist?
Also man guckt schon gelegentlich sich Leute genauer an, auch das merke ich bei mir, gerade wenn es um Auffälligkeiten in der Wortwahl geht oder so, aber am Ende des Tages, wenn sie es zulassen, müssten sie aufhören und das ist auch das, was ja darauf wirkt, dass viele vernünftige Menschen sich dem abwenden. Ich habe in meiner Zeit, in der ich in der Kommunalpolitik bin, das sind jetzt knapp 11 Jahre, ganz viele Leute gehen sehen, die wir dringend brauchen würden. Und ich weiß nicht, was mit unserer Gesellschaft hier schief geht, aber dieses wirklich inzwischen sehr angestrengte und bemühte Wegsehen, das wird unter Umständen dieses ganze Land gefährden. Und das muss man den Leuten wirklich ganz klar sagen.
Sie haben jetzt dieses Zitat von Alexander Gauland angesprochen, also dieses "Wir werden sie jagen". Was muss sich denn aber auch in der Kommunikation der anderen Parteien ändern, um ja dieser Verrohung entgegenzuwirken?
Ja, eigentlich alles, um es mal ganz klar zu sagen, weil momentan nehme ich wahr, dass der gesamte Diskurs verroht. Na, wir haben ja immer dieses selbe Strickmuster, eben noch in Regierungsverantwortung, morgen Opposition und dann wechselt der Text und es wird mittlerweile wirklich radikal. Dann nimmt sich ein Friedrich Merz oder unser Ministerpräsident auch manchmal nicht sehr viel mehr zur blauen Ecke. Man kann es ja auch kaum noch unterscheiden. Also dieser populistische Kampf um die Stammtischhoheit, statt sich thematisch wirklich mal auf den Weg zu machen und für Leute eine Vision zu entwickeln, wo wollen wir eigentlich hin und auch mal ganz klar sagen, ja, ihr lebt in Wohlstand, es geht uns gut, hört auch einfach gelegentlich mal auf zu jammern und konzentriert eure Kraft, wir sind ein starkes Land, auf ein Ziel.
Deutschlandfunk Kultur, Dirk Neubauer ist mein Gast. Mit dem Landrat aus Sachsen habe ich gerade schon über die Bedrohungen gesprochen, denen Lokalpolitikerinnen und Politikern ausgesetzt sind. Und wir haben mitbekommen, dass er da auch sehr angefasst und auch persönlich betroffen ist. Sie hatten damit ja im Prinzip auch schon ziemlich am Anfang Ihrer Karriere zu tun, beziehungsweise weil ein Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Augustusburg bedroht wurde, sind Sie überhaupt erst angetreten. 2013 war das. Was ist damals passiert?
Naja, es ist, war eine Bürgermeisterwahl und an der ich mich nicht beteiligt habe tatsächlich. Ich war, ich glaube, zu der Zeit sogar im Urlaub. Und da war es so, dass also zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlgang, also dem Stichwahlgang, der zweitplatzierte SPD-Kandidat damals aus der Nachbarstadt anonym bedroht worden ist. Und zwar so massiv, dass er dann sich zurückgezogen hat und quasi seine Bewerbung zurückgezogen hat. Und damit wurde die gesamte Wahl annulliert und wiederholt. Und das war eigentlich für mich der Einstieg. Weil als ich davon hörte, habe ich gedacht, mein Gott, 25 Jahre nach der Wende versuchen ja wieder Leute im Hintergrund irgendwie Fäden zu ziehen und eine Wahl zu sortieren. Und da bin ich tatsächlich losgezogen und habe als Parteiloser mir erstmal erkundigt, was müsste ich denn machen, um für die Wahl zugelassen zu werden. Habe dann die Unterstützerunterschriften gesammelt und ja, bin dann mehr oder minder in den Wahlkampf gegangen. Na, also ich wollte einfach Flagge zeigen. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass das am Ende dann noch wird.
Ja, und das finde ich total spannend. Also Sie haben dann den zweiten Wahlgang deutlich gewonnen als parteiloser Kandidat. Wie haben Sie das damals geschafft, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen?
Naja, also diese erste Wahl meinte tatsächlich, muss man ehrlicherweise sagen, gar nicht mich persönlich. Ne? Also ich bin viel durch die Ortschaften gegangen und wollte den Leuten eigentlich erzählen, was so meine Idee ist, und habe am Ende festgestellt, dass ich zu mehr als Zuhören nicht gekommen bin. Also es gab einen wahnsinnigen Kommunikationsstau. Also ne, die Leute, es brach also quasi aus vielen heraus, dass mit ihnen keiner redet, dass sie überhaupt nicht wissen, wo es hingeht, dass sie nicht wissen, wie es der Stadt geht, dass sie einen Haufen Probleme haben, die nicht gelöst werden. Die Lage war offensichtlich wirklich so verzweifelt, dass ich am Ende, also es ging gar nicht um mich als Neubauer, mich kannte ja auch kaum jemand, sondern es war irgendwie, wir wollen was anderes. Wir wollen auf jeden Fall was anderes, und deshalb haben wir im zweiten Wahlgang dann auch einige ihre Kandidaten zurückgezogen, um sicherzugehen, dass es jetzt wirklich auch einen Wechsel gibt. Also sagen wir, die erste Wahl, die kann ich mir wirklich nie auf die Fahnen schreiben. Das war Glück.
Und Sie sind ja tatsächlich Quereinsteiger gewesen. Sie haben gerade erzählt, also vorher freiberuflich gearbeitet, haben aber auch eine Kaffeerösterei betrieben. Wie sind Sie dann ja erstmal ahnungslos dieses Amt angegangen?
Ich war ja unternehmerisch tätig, also dann haben sie ja schon irgendwie auch das Intrinsische in sich, irgendwie Dinge zu verändern und zu entwickeln, und so sind wir das auch angegangen. Ich habe ja in dem Wahlkampf viel Input bekommen, und das haben wir dann versucht, konsequent umzusetzen. Wir haben viel mit Bürgerbeteiligung gearbeitet, also viel so Strukturen auch aufgebrochen und andere Formate gemacht, sehr viel Öffentlichkeit hergestellt, sehr viel Transparenz versucht. Ich habe den Leuten auch immer gesagt, ich bin, wenn jemand zu mir kam und sagte, hier muss die Stadt irgendwas machen, habe ich dann immer gesagt, die Stadt bist du, ich bin die Stadtverwaltung, und wenn du glaubst, dass in der Stadt was verändert werden muss, dann bist auch du gefragt. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, sage ich mal. Und da sind, sie haben in jeder Stadt viele engagierte Leute, und das ist bei uns ein bisschen eingeschlafen gewesen. Und sie müssen das ja einfach nur aktivieren. Ne? Sie haben eine wahnsinnige Kraft in so einer Stadt, wenn sie es schaffen, den Leuten zu sagen, Mensch, macht mit, und dann auch zeigst, dass die Ideen, die sie haben, dann auch wirklich in die Entscheidung einfließen und dann auch wirklich was werden.
Sie haben dann Bürgerbudget eingeführt. Was hat es damit auf sich?
Also ich habe ganz viele Leute, die zu mir kamen und sagten, ich habe eine Idee, ich würde da gerne was machen. Und das war immer außerhalb der Haushaltsplanung. Ne? Also wir haben sowieso nicht viel Geld. Die sächsische Kommunalfinanzierung ist ziemlich desaströs. Und wir haben dann im Stadtrat darüber gesprochen und haben dann gesagt, also 50.000 Euro im Jahr nehmen wir jetzt mal. Das ist für eine Stadt wie Augustusburg, 4.500 Einwohner, ziemlich viel Geld, wenn sie keins haben. Und stellen das mal wirklich ins Schaufenster und machen den Zugriff ganz einfach. Und die Idee war einfach zu sagen, du bist Augustusburger, du hast eine Idee, du hast 5, 6 Leute, mit denen du das umsetzen willst. Das ist das, was ihr leisten wollt, und das ist das, was die Stadt unterstützen soll. Also keine 100% wünschte was Veranstaltung, sondern du hast eine Idee, du sagst uns, was du machen willst, und wir unterstützen dich.
Haben Sie da ein Beispiel, was da realisiert worden ist?
Also das reicht wirklich vom Mini-Projekt, also mini-kleiner Spielplatz in der Straße, wo Eltern kamen und sagten, wir haben hier ganz viele Kinder und der nächste Spielplatz ist ziemlich weit weg, bis hin zum Musikalienmuseum in der Innenstadt, im leerstehenden Geschäft. Und das Erstaunliche oder das Schöne war, es hat unglaublich viele Leute bewegt, ne, weil wir auch gesagt haben, es müssen mindestens 40 Augustusburger mit Namen unterschreiben, dass sie die Idee für unterstützenswert halten. Also es war so ein bisschen ein Sport, dann auch für sein Projekt zu werben und möglichst viele Unterstützer zu finden, weil der Stadtrat sich entschlossen hatte, dann glücklicherweise sich diesem Votum der Bürger zu unterwerfen. Und dann haben wir eine Sonderstadtratssitzung jedes Mal gemacht und dann konnten die Ideengeber noch mal kurz ihre Idee vorstellen. Und das waren die bestbesuchtesten Stadtratssitzungen, die wir jemals hatten. Das ist schon toll und ich frage mich wirklich manchmal, warum wir das nicht generell zum Modell erheben und sagen, mein Gott, gebt den Kommunen mehr Freiheit, lasst sie selber die Dinge vor Ort regeln und lasst sie das mit ihren Leuten gemeinsam machen. Und dann wäre ich mir sicher, würden wir über eine ganz andere Sicht auf Demokratie zum Beispiel auch sprechen. Ne? Weil Demokratie müssen sie erleben. Ansonsten ist das eine Phrase.
Seit 2022 sind Sie ja nun Landrat für den Landkreis Mittelsachsen. Konnten Sie da was von diesen Erfahrungen mit einbringen? Haben Sie da auch neue Beteiligungsmodelle geschaffen?
Ja, also wir haben ganz viel etabliert. Wir haben Regionalkonferenzen zum Beispiel etabliert. Das bedient die Strukturen der alten Landkreise, die mal in diesem Großkreis aufgegangen sind. Also wir brechen sozusagen die Diskussionsebenen wieder auf mehr Regionalität runter. Das hat den Hintergrund, dass unser Landkreis ja vom Erzgebirgskamm bis fast Leipziger Land reicht und da wirklich ganz viele Menschen vereint sind, die, ich sag mal, wirklich kulturell sehr unterschiedlich sind. Deshalb haben wir gesagt, wir gehen wieder in die alten gewachsenen Strukturen, versuchen dort die Plattform zu schaffen, dass Menschen sich austauschen können, über Ideen sprechen können, das auch selber wieder ein Stück in die Hand nehmen können. Und vor allen Dingen wir als Landkreis in die zweite Reihe gehen und sagen, hier, wir organisieren das und wenn ihr eine Idee habt, dann helfen wir euch bei der Umsetzung, aber machen müsst ihr es. Wir haben einen Energietisch ins Leben gerufen, um das Thema erneuerbare Energien, was ja hier wirklich ein Kriegsschauplatz ist, ein Stück weit faktisch zu untersetzen und zu befrieden, um Leute zusammenzubringen aus der Gegnerschaft und auch aus der anderen Seite, um in einen vernünftigen Diskurs zu kommen, was machen wir, wie machen wir das richtig, auf das möglichst viele damit leben können. Ich bin unglaublich erreichbar. Ich mache Podcasts, Videcasts, ich mache hybride Bürgersprechstunden, die vor Ort irgendwo im Landkreis stattfinden und zeitgleich ins Netz gestreamt werden bzw. aufgezeichnet werden. Ich nehme für mich mal in Anspruch, dass ich einer der erreichbarsten Landräte bin.
Da sind wir natürlich auch wieder beim 12-Stunden-Arbeitstag. Ne? Deutschlandfunk Kultur, wir haben schon einen Einblick in die Arbeit von Dirk Neubauer als Bürgermeister und Landrat in Sachsen bekommen. Ursprünglich, hat er auch verraten, kommt er aus Sachsen-Anhalt, wurde 1971 in Halle an der Saale geboren. Und eigentlich, also so ist es mir zumindest überliefert, wollte er Meeresbiologe werden. Was hat Sie daran gereizt?
Gute Recherche. Respekt, das wissen wirklich nicht viele. Wie das halt so war als Kind der DDR. Ich habe fasziniert Jacques Cousteau inhaliert sozusagen und habe dann, wie es im Rahmen möglich war, als Jugendlicher dann bei der GST noch das Tauchen gelernt, schon mit 14 angefangen, so wie es halt möglich war und wollte halt unbedingt in diese Unterwasserwelt. Wir haben in Stralsund das Meeresmuseum, das war Pflicht, wenn wir an der Ostsee waren, das zu besuchen. Also ich war da wirklich fanatisch. Am Ende des Tages gab es aber nur einen einzigen Studienplatz und für den kam ich wohl aus dem falschen Elternhaus. Dann kamen sowieso die Wände dazwischen und alles wurde anders. Aber ja, ursprünglich wollte ich das mal werden. Ja.
Aus dem falschen Elternhaus, das heißt Akademikerkind, Ihr Vater Mediziner, das heißt Studium wäre Ihnen verwehrt worden?
Na, Studium generell nicht, aber die Auswahl des Studiums an sich war sehr eingeschränkt. Also man hat mir dann zugewiesen, Lehrer für Deutsch und Geschichte zu werden. Also mit dieser Vorauswahl und Botschaft bin ich zur Armee dann gegangen, letzter NVA-Durchgang, die Wende in Uniform erlebt, war auch nicht schön. Und ja, und dann wurde ja sowieso alles anders. Also als ich da zurückkam, war ja sowieso große Ratlosigkeit, eine große Selbstfindung angesagt. War eine spannende Zeit, möchte ich eigentlich auch nicht missen. Und ich glaube manchmal auch, dass das so unser Erfahrungsvorteil gegenüber vielen Menschen aus den alten Bundesländern, das merke ich zum Beispiel in den politischen Diskussionen, dass man sich dort nicht vorstellen kann, dass ein System kollabiert. Und man immer denkt, das wird alles nicht so schlimm und das wird schon wieder. Und ich dann immer wieder sage, Leute, ich habe es erlebt. Und ich habe erlebt, dass ein System, von dem ich glaubte, dass es mein ganzes Leben einsperren wird, quasi über Nacht zerbröselt ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Vorsprung, um einigermaßen aufmerksam zu bleiben für die Entwicklung, die wir gerade haben.
Und als Sie das erlebt haben, Sie haben es gerade erzählt, waren Sie bei der Volksarmee, bei der Nationalen, haben da Ihren Militärdienst absolviert. Sie wurden damals tatsächlich dann auch unehrenhaft entlassen. Wie kam es dazu?
Wir waren in einer tauchenden Truppe und sollten dann Grenzberäumung machen am Ende des Tages sozusagen.
Und, also 89.
Man hatte dann 89 und man hatte da also schon sehr fleißig die sogenannten Belegungspläne, also sprich, was ist da zu erwarten im Wasser, schon beseitigt und wir sollten da bei null Sicht irgendwie in der Havel nach irgendwas suchen und das rausräumen und ja, wir haben dann schlicht gesagt, das machen wir nicht. Ja, und dann sind wir quasi, wenn man so will, direkt am Ufer abgekanzelt worden und man hat uns dann ausgerechnet im Fernsehraum, das werde ich nie vergessen, im Fernsehraum eingeschlossen, dann also die Bilder von der offenen Mauer sehen konnten und so. Und an dem Abend kam dann jemand und sammelte die Wehrdienstausweise ein, gab die Personalausweise aus und wir konnten gehen und so bin ich quasi über Nacht dann wieder in Halle gewesen. Also ich war noch 0 Uhr Licht, Berlin-Lichtenberg vor der Zug. Ich war dann mitten in der Nacht zu Hause, saß mit meinen genauso verwirrten Eltern zusammen und war schon ein relativ bewegender Moment. Ja.
Und das hat dann keine weiteren Konsequenzen gehabt, weil sowieso die DDR am Ende war. Sie haben gerade so ein bisschen beschrieben, also was für ein Vakuum da entstanden ist. Auf der anderen Seite könnte man jetzt ja vielleicht naiv denken, da hätten sie doch dann alle Möglichkeiten gehabt und zum Beispiel dann doch Meeresbiologe werden können. Sie haben sich dann aber in Richtung Journalismus bewegt. Warum?
Ja, also es sind immer so Zufälle, ne? Also man entdeckt ja so Dinge in sich, ne? Mein Talent ist, glaube ich, ein bisschen Sprache und ich schreibe sehr gern, das war schon immer so. Und das erste Drängen eigentlich in dieser neuen Zeit war zu Hause raus mit 18, eigene Füße, ne? Ohne direkten Plan zu haben, was das wohl werden könnte. Aber stolz genug, sich nicht unnötig unterstützen zu lassen. Und habe dann also versucht, irgendwie mich mit Jobs über Wasser zu halten, mit ein paar Jungs gemeinsam Musik gemacht. Also der erste Traum war dann so, jetzt machen wir die große Musikerkarriere. Das war natürlich alles Unfug. Aber über so einen Job habe ich dann jemanden kennengelernt, den ich aus der Zeitungslektüre kannte, weil der eine eigene Kolumne schrieb und dort die Ehre hatte, quasi mit dem Porträt immer dazu abgebildet zu sein. Und den habe ich dann angesprochen, habe gesagt, Mensch, du bist ja nicht viel älter als ich. Wie ging das denn? Und der hat mich tatsächlich mit in die Redaktion geschleppt und ich saß dann da vor so einem gestandenen Lokalchef aus Köln, das werde ich nie vergessen, Rainer Polz hieß der. Und ich sagte dem dann, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das geht, aber ich würde es gern machen. Und der hat dann gesagt, naja, dann versuch's halt, ne? Kannst dir gegen Zeilenhonorar, kriegst bezahlt, was gedruckt wird, los geht's. Und ich hatte dann das Glück, dass ich tolle Kollegen hatte, die mir dann so die 5 Ws der Nachricht und so, also ein bisschen Handwerk beigebracht haben und dann habe
also
ich halt schnell
festgestellt.
Ja, was, wer, wo, wann, warum, glaube ich, ne? Wenn
genau.
Ich das richtig weiß. Und dann habe ich gemerkt, das macht mir Spaß und ich kann, glaube ich, gut mit Menschen und das ist im Journalismus viel wert, wie Sie wissen. Und ja, dann bin ich relativ schnell, habe ein kurzes Volontariat gemacht, habe Reportagen geschrieben, Seite 3 für die Mitteldeutsche Zeitung. War sehr schön, war eine spannende Zeit.
Sind dann aber irgendwann Kaffeeröster geworden. Warum war es der Journalismus dann nicht mehr? Also das habe ich jetzt ein bisschen verknappt dargestellt. Zwischenzeitlich haben Sie auch noch mal in der Digitalagentur gearbeitet, aber dann eben Unternehmer geworden. Warum nicht mehr im Medienbereich?
Naja, ich habe den Online-Bereich dann aufbauen dürfen und das war spannend und eine echt coole Aufgabe und hat auch wirklich Spaß gemacht. Und dann kamen aber immer so reflexartige Dinge. Ne? Dann platzte die erste Internetblase und man begann dann die Budgets zusammenzustreichen. Und dann machte das dann irgendwie keinen Spaß mehr. Und ich hielt das für grundsätzlich falsch. Und das ist so eine intrinsische Hybris, die ich in mir habe. Wenn ich glaube, es ist irgendwas falsch, mache ich das nicht mit. Mhm. Und dann habe ich den Medienbereich verlassen, also zumindest den in der Zeitung. Bin dann kurzzeitig mal beim MDR gelandet, tatsächlich als Marketingchef von Jump und Sputnik, von den Jugendwellen. Und daraus bin ich dann eigentlich in die Unternehmerseite gewechselt, weil ein Dienstleister, den ich aus dem Zeitungsbereich kannte, die Software entwickelt hatten hier aus Chemnitz, die haben mich dann damals gefragt, ob ich nicht Lust habe, bei denen mitzumachen. Und so bin ich dann nach Sachsen gekommen, habe sehr lange dort im Unternehmen auch selbstständig gearbeitet. Und als ich dann dort raus bin, da gab es eine gesundheitliche Delle, da musste ich mal kurz auf die Bremse treten. Und aus dieser Zeit heraus habe ich dann in Augustusburg eigentlich mehr oder minder aus Langeweile, sag ich jetzt mal, das Thema Kaffeerösten angefangen, um einfach wieder was zu machen. Und darüber bin ich in der Stadt angekommen und darüber kam dann alles weitere. Also manchmal ist es ja verrückt.
Was war das für eine gesundheitliche Delle?
Naja, das ist der Klassiker, wenn man zu viel arbeitet und sich übernommen hat. Ne? Also ich war zu schwer, ich war zu unfit und dann hat halt das Herz nicht mehr so richtig mitgemacht und das hat mich dann erstmal an die Kette gelegt.
Aber da ist natürlich der Beruf jetzt auch nicht unbedingt als Landrat mit 14-Stunden-Tagen der herzschonendste, ne?
Ja, aber in der Zwischenzeit muss ich sagen, ich habe jetzt gerade auch wieder so eine Rosskur gemacht und wieder Gewicht reduziert. Ich bin jetzt tatsächlich endlich mal in einem vernünftigen Body Mass Index wieder angekommen. Ich tue sehr viel für Gesundheit, ich rauche nicht mehr, ich trinke keinen Alkohol mehr und ja, ich brauche das halt auch. Ne? Also ich könnte mit so einem 9-to-5-Ding könnte ich nichts anfangen. Das ist meine Natur nicht. Und alle, die mich kennen, wissen das. Also ich würde wahrscheinlich eher richtig krank werden, wenn ich das so nicht mehr machen könnte, wie ich das jetzt mache.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem mittelsächsischen Landrat Dirk Neubauer, der parteilos ist. Sie waren allerdings auch ein paar Jahre in der SPD. Warum sind Sie dort wieder ausgetreten?
Och, das ist eine längere Geschichte. Also ich bin speziell eigentlich aus der sächsischen SPD ausgetreten. Das macht nochmal einen kleinen Unterschied. War eigentlich so ein bisschen eine Folge der Beteiligung an den Koalitionsverhandlungen, was ja eine große Ehre ist. Also Martin Dulich, der stellvertretende Ministerpräsident, Wirtschaftsminister, hat mich damals als seinen Punching-Partner sozusagen mit in die Koalitionsverhandlungen genommen. Das war auch eine wirklich spannende Erfahrung. Aber ich habe dort eben halt auch gesehen, dass vieles, was eigentlich intrinsisch also in uns steckte als Idee und als Aufgabe, dass das am Verhandlungstisch relativ schnell hergegeben wurde und über allem so stand, naja, also Minimalziel muss erreicht sein, zwei Leute am Kabinettstisch. Und ich bin halt Überzeugungstäter, ich kann es nicht ändern. Ne? Und wenn man dann der Meinung ist, dass man sich da zu leicht hingeschenkt hat oder beispielsweise mein Part war der digitale Part in der ganzen Veranstaltung, das muss ich wirklich mal erzählen, wie sowas dann läuft. Und da bereiten sie sich wirklich monatelang darauf vor, die Digitalstrategie des Freistaates Sachsen mitzubestimmen. Und dann kommt dieser Verhandlungstag und vorher hat sie nicht mal ihre eigene Partei gefragt, was sie da erzählen werden. Und in der Verhandlungsrunde sind sie der Einzige, der da konkret was auf den Tisch legt. Und die anderen müssen sich eine Auszeit nehmen, weil sie eigentlich das Thema Digitalisierung so ein bisschen wegatmen wollten mit so ein paar Allgemeinplätzen. Und dann kommt jemand und hat tatsächlich eine Idee und will auch noch 1 Milliarde dafür haben. Das hat alle ein bisschen überfordert. Und das waren so Momente, wo ich gemerkt habe, das ist mir zu wenig. Also das darf nicht unser Ziel sein. Und ein bisschen haben wir das auch jetzt auszubaden, denn die Unzufriedenheit, mit der wir jetzt hier zu tun haben, speziell in Sachsen, hat auch sehr viel damit zu tun, dass die Landespolitik doch sehr beliebig ist und dass man jedem erzählt, was er hören will und dass in diesem Koalitionsvertrag alles Mögliche drinsteht, aber jeder wusste, dass er völlig überzeichnet ist und wir all das, was da drinsteht, gar nicht umsetzen können, weil wir weder die Mittel noch die Möglichkeiten haben, den Leuten aber ständig was versprechen. Und das ist, glaube ich, das große Problem unserer Zeit, dass wir nicht mehr die Kraft haben, politisch den Leuten zu sagen, wir müssen jetzt erstens, zweitens, drittens machen. Darauf müssen wir uns konzentrieren, weil das wichtig ist. Alles andere wissen wir, aber das können wir jetzt nicht. Also wirklich den Leuten auch mal zu sagen, was jetzt sein muss und das auch mal durchzudiskutieren und auch mal dem Bürger zu widersprechen und zu sagen, das mag sein, dass du das gerade anders siehst, aber es ist so, weil. Und das macht niemand mehr. Hier wird für jeden Prozentpunkt im Parteienstreit werden hier teilweise wirklich Grundfesten hergeschenkt. Und das geht nicht. Und das wird irgendwann in die ganz große Katastrophe führen, weil hier dann nämlich jeder erwartet, dass das, was man ihm verspricht, auch passiert. Und schaffen wir nicht.
Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, Die Gefahr sind wir, heißt dieses Buch, dass sich die Politik eigentlich längst aus den Kommunen für Sie die Herzkammern der Demokratie verabschiedet hätte. Woran machen Sie das noch fest?
Das mache ich daran fest, dass die, ich sag mal, verbliebenen Aufrechten im Parteienspektrum, die hier in den Kommunen sitzen, oftmals, man kann das also, jede Pauschalisierung ist falsch, ne? Deshalb sage ich oftmals, oder vielleicht auch meistenteils, schon mit Landespolitik und Bundespolitik kaum noch verdrahtet sind. Und da ist eine Lücke entstanden. Und oftmals haben sie von manchen Parteien hier auf dem Land gar keinen Vertreter mehr. Das heißt, sie haben auch niemanden mehr, der vor Ort übersetzt, was Dresden oder Berlin eigentlich meint. Und wenn sie diesen Link nicht mehr haben, dann entsteht eine Lücke. Und in diese Lücke, in dieser ganz komplizierten Welt, in der wir jetzt unterwegs sind, hier ist ja nichts einfach. Und das ist nicht nur so, weil wir kompliziert sind, sondern weil diese Welt einfach auch kompliziert ist. Und in diese Lücke kommen jetzt Menschen mit diesen lang ersehnten, einfachen Lösungen.
Und Sie versuchen sich natürlich auch ein bisschen im positiven Sinne in dieser Lücke zu bewegen. Sie haben ja erzählt, dass Sie ganz viele Gespräche führen, haben Ihren Podcast und gehen zu den Leuten hin, nehmen auch am Anti-Windkraft-Stammtisch zum Beispiel teil, obwohl Sie Verfechter von Windenergie sind und versuchen eben zu reden. Da wird natürlich auch immer wieder gesagt, ja, aber eigentlich wollen die Leute ja gar nicht mehr reden, weil sie sich so in ihrem geschlossenen Weltbild bewegen. Wie erleben Sie das?
Naja, das ist schon, es ist schon mühselig, das stimmt schon. Aber was ist die Alternative, das nicht zu tun? Ich glaube tatsächlich, dass eine AfD beispielsweise, die ja weitgehend leistungslos wächst, eigentlich nur wachsen konnte, weil wir sie lange Zeit nicht in der Diskussion, in der Sache gestellt haben. Und das ist schwierig. Und ich merke das, wenn ich in so eine Bürgerdebatte gehe, da sitzen auch erstmal die Menschen mit verschränkten Armen, weil niemand will erstmal per se einen Windpark vor der Haustür haben. So, na, das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. So, und dann muss man auch erstmal eine Stunde oder anderthalb Stunden erstmal ertragen, was da kommt. Da ist viel Wut, da ist auch ein bisschen Ohnmacht ist mit dabei. Das kann ich auch verstehen. Das soll ich sagen, ich kann ja eigentlich fast gar nichts dagegen tun. Ich bin auch nicht wirklich eingebunden in den Prozess. Und was habe ich eigentlich davon? Und wenn man das aber übersteht und dann wirklich in die Diskussion kommt, dann merkt man, das kann man den Leuten ansehen, dass das nicht an denen vorbeigeht. Also das eine oder andere Argument nehmen die schon mit und dann wird darüber nachgedacht. Und das müssen wir doch machen. Das ist doch unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist doch, Leuten einen Denkanstoß zu geben. Ich muss sie weder überreden noch maßregeln. Aber ich kann ihnen sagen, passt auf, wenn ihr euch dafür entscheidet, dann wird mutmaßlich das passieren. Wenn ihr euch dagegen entscheidet, dann wird das passieren. Ihr entscheidet, aber ihr müsst wissen, was ihr entscheidet. Und das vermisse ich. Also wir sind entweder mit dem Zeigefinger unterwegs oder mit platten Sprüchen. Und beides löst gar nichts.
Sie kommen ja aus dem Unternehmertum, haben wir drüber gesprochen. Und da würde man wahrscheinlich so von teambildenden Maßnahmen sprechen, oder? Bürger und Politik.
Ja, ich denke, das wäre mal angemessen. Also machen wir ja auch. Also und manchmal klappt es und zunehmend auch besser. Es gibt auch Leute, die erreichen sie nicht mehr. Auch das gehört zur Wahrheit. Aber Politik ist ein Mehrheitsgeschäft. Und selbst wenn ich heute sage, 30% der Menschen ticken anders oder denken anders und glauben das vielleicht auch, was sie da sagen. Das will ich Ihnen auch gerne zugestehen, ob ich das teile oder nicht, sei es mal dahingestellt. Es sind doch aber 70%, die das nicht so sehen. Und unser Problem sind doch nicht die wenigen, die laut sind, sondern unser Problem sind die vielen, die schweigen. Und die irgendwo in ihrer Nische sitzen, die eigentlich ganz zufrieden sind, die sich nicht trauen, den Kopf aus dem Fenster zu strecken und Position zu beziehen. Das ist unser Problem. Wenn wir diese Menschen von einem gemeinsamen Plan überzeugen würden und sagen würden, das sind Ziele, für die kämpfen wir jetzt gemeinsam, dann wäre alles gut. Wir haben europaweiten Rechtsruck zu verzeichnen. Das ist keine deutsche Besonderheit. Aber die deutsche Besonderheit ist das Schweigen.
Und Sie sagen ja auch, vielen ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, was das bedeutet und was das für Konsequenzen hat, allein die hohen Zustimmungswerte der AfD, auch in Sachsen und gerade in Sachsen vielleicht. Was befürchten Sie da?
Also ich denke, wir haben eine relativ hohe Investitionsquote ausländischen Kapitals. Wir haben sehr viele internationale Unternehmen, für die ist das ein verheerendes Signal, das höre ich immer wieder. Das ist auch nicht erfunden, das kann man alles nachvollziehen. Und große internationale Unternehmen sind da auch relativ rigoros in ihren Entscheidungen. Das muss man ganz klar sagen. Was ich befürchte, ist, wenn zum Beispiel ein Kreistag in eine Richtung sich verschiebt, dass wir ganz anders über Migrationsthemen sprechen werden, dass wir ganz anders über soziale Themen auch sprechen werden. Auch das ist vielen überhaupt nicht präsent. Und dass wir in der Handlungsunfähigkeit auch schlichtweg kommen. Ich kann mich erinnern, diese Diskussion über den ersten AfD-Landrat in Deutschland, da habe ich mich zurückgelehnt und habe gesagt, ihr regt euch gerade an der falschen Stelle auf. Ein Landrat ist sehr abhängig davon, ob er Mehrheiten in seinem Kreistag bekommt. Was glauben Sie, was passiert, wenn ein Kreistag kippt? Dann haben sie als Landrat überhaupt keine Entwicklungsspielräume mehr. Und wir versuchen ja gerade Zukunft zu machen. Und da sind viele Themen drin, die mit Veränderung zu tun haben. Und Veränderung findet keinen Beifall. Und diese Wut über Veränderung, die findet Niederschlag dann in einem Rechtsruck im Kreistag. Und so schließt sich ein Kreis. Und das heißt am Ende Stillstand. Und wenn eine Region wie unsere mit 2000 Quadratkilometern einer demografischen Katastrophe vor der Brust in Stillstand gerät, dann ist das verheerend. Und das muss jedem klar sein.
Demografische Katastrophe heißt Überalterung.
Wir haben natürlich das Problem, was jeder ländliche Raum hat, wir überaltern. Wir werden in den nächsten 10, 15 Jahren nochmal 14% Bevölkerung verlieren. Und das eben nicht nur an die Sterblichkeit, sondern im erwerbsfähigen Alter, das sind unsere jungen Leute, denen wir keine Perspektive bieten können, wenn wir nicht in die Puschen kommen und zukunftsfähige Arbeit generieren, wozu wir alle Chancen haben. Ich sage es immer wieder, in Mittelsachsen, wir haben die Bergakademie Freiberg, eine der ältesten und bekanntesten Nachhaltigkeitsuniversitäten. Wir haben die Hochschule in Mittweida, die ein anerkannter Standort für künstliche Intelligenz, Blockchain etc. ist. Ein Landkreis mit zwei solchen Einrichtungen. Wir haben Helmholtz-Institute, Fraunhofer, wir haben eine starke Wirtschaft. Wir sind nah an der Vollbeschäftigung momentan unterwegs. Wir haben alle Möglichkeiten dieser Welt. Wir sind in den richtigen Themenfeldern. Recycling, erneuerbare Energien sind wir schon jetzt gut aufgestellt. Daraus könnten wir was machen. Das ist die Zukunft. Und stattdessen diskutieren wir rückwärts, wollen das alles nicht, wollen keine Windmühle, wollen kein Solarpanel und wenn, dann muss es aus China kommen und ganz billig sein. Das Mindset stimmt nicht und das meine ich eben und das ist etwas, das können Sie als Landrat nicht alleine, da brauchen Sie mehr Leute, da brauchen Sie vor allen Dingen auch einen Ministerpräsidenten, der nicht jeden Tag draußen rumläuft und das Land in Sack und Asche redet. Ich brauche jemanden, der hier eine Perspektive für Menschen aufzeigt, die wir erreichen können und ihnen auch klar sagt, auf dem Weg dahin ist noch nicht alles geklärt, aber wir vertrauen darauf, dass wir das hinkriegen. Wir haben doch was geschafft. Wenn ich hier in Freiberg mich umsehe, diese Stadt ist wunderschön geworden. Wenn wir uns erinnern, wie es hier zu DDR-Zeiten aussah, das haben wir doch geschafft in nur 30 Jahren. Wo ist der Stolz? Wo ist der Stolz? Und stattdessen haben wir hier Wut auf der Straße und das müssen wir dringend ändern.
Sie haben gerade auch von der schweigenden Mehrheit gesprochen. Wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass die tatsächlich laut wird und dass da genügend Leute mitmachen?
Also die offizielle Version ist, wir schaffen das. Die inoffizielle Version macht mich schon gelegentlich nachdenklich. Also ich spüre hier diesen Aufbruch eben halt nicht. Und das, wie gesagt, das ist keine One-Man-Show, das kann man nur gemeinsam. Und wir müssen hier wirklich zu einem anderen Mindset kommen einfach. Wir müssen den Leuten wieder ein bisschen mehr Mut machen und ihnen auch sagen, Mensch, seht doch mal, was ihr erreicht habt und vertraut doch mal wieder auf euch und auf das, was wir hier können.
Was kann denn, also wenn Sie diesen Mindset ansprechen, was kann denn jeder Einzelne beitragen? Also wer sich jetzt durch Ihre feurigen Reden auch heute Morgen vielleicht motivieren lässt, wo geht's los, wo packe ich an?
Also als erstes geht es damit los, dass man überhaupt erstmal wählen geht. Das ist meine allergrößte Befürchtung. Gerade bei Europawahlen und bei Kreistagswahlen weiß man, dass das in der Regel unter Umständen auch schief gehen kann, wenn das Wetter schön ist. Ne? Und da muss man einfach mal sagen, Leute, es geht gerade um Europa. Ne? Europa ist unfassbar wichtig und genauso wichtig ist die Region. Die Menschen wissen ja überhaupt nicht, was ein Landkreis so macht. Aber ich sag mal, von Müllabfuhr bis öffentlichen Nahverkehr, Krankenhäuser, Theater, machen wir alles. Es kann auch jeder sich in seiner Kommune einbringen. Und das bedeutet ja nicht jedes Mal, dass man in eine Partei eintritt oder sich in den Gemeinderat wählen lässt. Das heißt einfach, dass man sich seine fünf Nachbarn schnappt und sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Problem entdeckt in unserem Dorf. Das fassen wir jetzt mal an. Und damit geht's los, statt sich vor die Garage zu stellen mit dem Bier und den Mond anzuheulen und alle oft zum Teufel zu wünschen, die da oben, die da zu uns kommen, die da drüben im Westen und was wir sonst so alles für Feindbilder bemühen. Wir müssen aufhören, dieses Jammern zu bedienen. Das ist wirklich mittlerweile sehr anstrengend, weil es geht uns wahnsinnig gut. Und ich sage das jedem, der es auch oftmals nicht hören will, der Rest der Welt beneidet uns. Und ja, wir haben unglaublich viel zu ändern. Wir sind viel zu kompliziert. Wir sind auch erstarrt in vielen Punkten. Aber auch das kann man nur ändern, wenn möglichst viele mitmachen.
Dirk Neubauer mit einem großen Appell noch zum Ende der Sendung. Ich bedanke mich für dieses emotionale Gespräch heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung.